Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, ich begrüße Sie herzlich zu der heutigen Predigt und freue mich, dass Sie Gottes Wort hören möchten. Der Titel meiner Predigt lautet Die Sorgen entsorgen. Ich lese den Predigttext aus Philipper 4, Vers 1 bis 9. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu seinem Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn allezeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns nun dein Wort aufschließt, unsere Herzen öffnest, dass dein Wort sein Werk in uns und an uns tun kann. Hab Dank dafür. Amen. Liebe Zuhörer, wir leben gegenwärtig in einer Krise, die sehr geeignet ist, dass wir uns alle möglichen Sorgen machen. Sorgen um meine Gesundheit, meinen Arbeitsplatz, meine wirtschaftliche Existenz, unsere Wirtschaft, unsere Freiheit, ja unsere Zukunft überhaupt. Wir fragen uns bange, wie soll das alles nur werden? Wir wissen als Kinder Gottes, dass wir unsere Sorgen tagtäglich im Gebet vor Gott bringen können. Unsere Sorgen, Nöte und Anliegen nehmen meist einen großen Raum unseres Gebetslebens ein. Das ist auch gut und richtig. Aber oft scheint es, als würde uns das Gebet nicht wirklich entlasten. Die Sorgen plagen uns immer noch. Daher wollen wir nun Gottes Wort zu uns sprechen lassen, um zu lernen, wie wir in den Frieden und die Freude in Gott kommen. Denn diese Aufforderung, sorgt euch um nichts, steht ja in einem Zusammenhang, der über unser geistliches Leben als Glaubende spricht. Ich möchte daher zunächst über den Kontext sprechen, denn unser Gebet lässt sich ja nicht von unserem übrigen geistlichen Leben trennen. Beginnen wir mit den Voraussetzungen für das rechte Beten. Vers 1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder. Der erste Satz beginnt mit darum. Alles, was nun folgt, ist also eine Konsequenz dessen, was Paulus im vorhergehenden Abschnitt in Kapitel 3 geschrieben hat. Paulus stellt sich als Vorbild der Gemeinde dar. Er zeigt uns das zentrale Thema, die Mitte seines Lebens. Was ist die Mitte von Paulus? Es ist Jesus und Jesus allein. Die zentrale Aussage dieses Abschnitts ist wahrscheinlich Vers 10. Da sagt Paulus zum Zweck seines Lebens: Um ihn, das heißt Jesus, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Paulus sagt, dass sich sein Leben nur um Jesus dreht. Sein ganzes Bestreben ist darauf gerichtet, Jesus noch mehr zu erkennen. Dazu will er sein Eigenleben verlieren, um mit Jesus ganz eins zu werden. Das Ziel seines Lebens ist ganz auf Jesus und auf das ewige Leben bei ihm ausgerichtet. Vers 14. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus war himmlisch gesinnt. Daher können wir davon ausgehen, dass seine Gebete auch diese himmlische Dimension hatten. Er lebte, obwohl er noch auf der Erde weilte, schon im Geist, im Himmel bei Jesus. Und dann folgt im nächsten Abschnitt der Kontrast dazu, eine scharfe Warnung, Vers 18. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Bei diesen Feinden des Kreuzes geht es nicht etwa um schlimme Irrlehrer und Verführer der Gemeinde. Nein, er meint damit eine bestimmte Art von Gläubigen, nämlich solche, die die himmlische Gesinnung nicht haben, solche, die rein irdisch gesinnt sind. Sie drehen sich nur um sich selber. Dabei sind ihnen vor allem irdische Dinge wichtig. Ihre Bedürfnisse sehen sie an erster Stelle, ihre Ehre, ihre Karriere, ihre Bequemlichkeit, ihren Besitz und so weiter. Das Kreuz dagegen bedeutet das Gegenteil. Es bedeutet den Tod des alten Ichs und seiner Begierden. Das war die Gesinnung des Apostels Paulus. Er war sich selber gestorben und lebte nur noch für Jesus. Was heißt das? Das zeigte sich ganz konkret im Umgang mit gewissen Widrigkeiten, die Paulus erlebte. Mitbrüder versuchten, ihm während seiner Gefangenschaft in ihren Predigten zu schaden. Darüber könnte man sich doch empören. Wie können die sich nur Christen nennen? Aber Paulus meint dazu, ist doch mir egal, was soll's, wenn nur Christus verkündigt wird. Paulus ist nicht wichtig, nur Jesus und die Verkündigung von ihm sind wichtig. Wie ist das bei uns? Was die Mitte meines Lebens, um die sich mein tagtägliches Leben dreht? Bin ich das oder ist es Christus? Und darum geht es Paulus, zuerst um diese geistliche Mitte unseres Lebens. Vers 1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn geliebt. Er sagt, nehmt euch Paulus zum Vorbild. Und lebt, wie er, vollständig auf Jesus zentriert. Nicht, weil jetzt Paulus ein besonders begnadeter Heiliger war, der über allen schwebte. Nein, sondern weil Jesus das in ihm bewirkt hat. Und wenn Jesus das in Paulus bewirken kann, dann kann und will er es auch in dir und mir bewirken. Er macht keine Appelle, jetzt reiß dich mal zusammen und werde endlich ein guter Christ. Das hat alles keinen Wert. Es ist vielmehr eine liebevolle Ermutigung. Steht also genauso fest im Herrn, Geliebte. Richtet euch ganz auf Jesus aus, nur auf ihn. Diese ermutigende Aufforderung ist ein wunderbarer Satz, zu dem wir gerne freudig zustimmend nicken. Und darauf folgt wie ein unerwarteter Donnerschlag die Ermahnung. Vers 2. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Unglaublich. Es ist einfach unglaublich, was Paulus sich hier herausnimmt. Er nennt zwei streitende Frauen beim Namen und fordert sie auf, sich zu versöhnen. Und er tut das auch noch öffentlich, denn der Brief wurde vor der Gemeinde vorgelesen. Ich bin mir sicher, die beiden Frauen saßen da mit hochroten Ohren drin. Was wäre, wenn wir das heute in der Predigt tun würden? Es gäbe doch einen Sturm der Empörung. Da würden sich einige gleich eine neue Gemeinde suchen. Ich musste denken, was müssen die damals für eine Liebe untereinander gehabt haben, dass das möglich war? Aber nicht nur das, Vers 3. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Paulus macht den Streit sogar zu einer öffentlichen Angelegenheit in der Gemeinde. Er bittet verantwortliche Brüder in der Gemeinde, die beiden Frauen dabei zu unterstützen, dass sie sich wieder versöhnen. Daneben erfahren wir sogar, dass die beiden Frauen offenbar Evangelistinnen waren. Ihr Herz brannte für Jesus, Verlorene mit der guten Nachricht zu erreichen. Aber miteinander kamen sie nicht klar. Wir sagen, ja, aber Paulus, das geht doch nicht. Das ist doch eine Privatsache zwischen den beiden, oder? Warum trittst du diesen rein zwischenmenschlichen Konflikt in der Öffentlichkeit breit? Paulus meint, nein, das ist eine Angelegenheit der Gemeinde. Warum? Das Problem ist, dass sich solche persönlichen Zwistigkeiten rasch Gruppen bilden können. Die einen halten zu der einen, die anderen zu der anderen. Und schon ist der Krieg da, der in einer Spaltung der Gemeinde enden kann. Darum will Paulus die beiden Frauen nicht demütigen, sondern ihnen zurechthelfen und gleichzeitig die Gemeinde schützen. Sein Anliegen ist ja die Ermutigung zu einem geistlichen Lebenswandel. Und womit fängt dieser an? Mit dem Schwierigsten. Nämlich, dass wir in versöhnten Beziehungen leben. Denn wie willst du vor Gott treten und Erhörung deiner Gebete erwarten, wenn du noch Groll, Vorwürfe und Anklagen gegen deinen Bruder oder Schwester im Herzen hast? Wie wollen wir im Frieden Gottes sein, wenn wir uns als Kinder Gottes nicht vertragen? Du sagst, ja, aber der andere ist doch schuld. Der hat damit angefangen. Soll der sich doch erstmal entschuldigen? So? Natürlich ist immer der andere schuld. Und der sieht das genauso. Meine Mutter pflegte zu sagen, wenn mein Bruder und ich uns in der Wolle hatten, einer allein kann nicht streiten. Recht hatte sie. Wie läuft das gewöhnlich ab? Einer gibt einen Anlass, der andere macht begeistert mit. Wer ist nun schuld? Alle beide. Darum geht die Aufforderung an uns alle. Versöhnt euch. Nun folgt der nächste Schritt in die Sorglosigkeit. Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Das ist eindeutig ein Befehl. Ist das nicht eine Zumutung? Freude ist doch ein Gefühl. Kann man Gefühle befehlen? Und ist es nicht gerade die Freude, die uns als Gläubigen oftmals fehlt? Aber hier geht es nicht um Freude als ein Gefühl. Es geht hier um die Freude im Herrn. Diese Freude ist keine Gefühlsregung, sondern eine Frucht des Heiligen Geistes. Die können wir nicht in unserer Seele aus uns selbst produzieren. Was ist die Freude im Herrn? Es ist die Dankbarkeit darüber, was wir in Jesus haben. Weißt du, was du in Jesus hast? Kannst du das in 3 Sätzen erklären? Denke mal in der Stille für dich darüber nach. Schreib es dir auf, damit du es immer parat hast. Ich will es einmal versuchen. Jesus hat mein Schuldproblem gelöst. Ich bin trotz meines Versagens in meiner kaputten Vergangenheit mit Gott versöhnt. Ich habe mit Jesus einen liebenden Herrn, der alle Tage bei mir ist, der für mich sorgt und mich in aller Schwachheit trägt und tröstet. Und ich habe mit Jesus ein ewiges Ziel, eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, in Ewigkeit bei Jesus zu sein. Gibt es etwas Schöneres als diese Hoffnung? Hast du Jesus schon dafür gedankt? Sag das mal einem Zeuge Jehovas. Der hat diese Hoffnung nicht. Er lebt in ständiger Angst, ob es für ihn auch einmal ins Königreich reicht. Ja, und da gibt es ein Angstthema, das uns alle betrifft. Corona geht um. Wir werden von den Medien vor allem mit Angst geimpft. Unser Denken soll mit diesem Thema infiziert und blockiert werden. Aber wovor sollte ich mit Jesus Angst haben oder mir Sorgen machen? Dass ich an Corona sterbe? Genauso gut kann ich auch ohne Corona jederzeit sterben. Am Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs oder einem tödlichen Unfall oder was auch immer. Na und? Dann bin ich zu Hause beim Herrn. Weil ich Vergebung meiner Sünden habe, habe ich ewiges Leben. Und wer entscheidet über das Ende meines Lebens? Meine Sorgen, meine Vorsichtsmaßnahmen, mein mich schützen wollen? Was steht in eurer Bibel dazu? Römer 14, Vers 8. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Gott allein entscheidet, wann mein Leben zu Ende ist. Nicht eine Krankheit oder ein Unglück. Der, der dich ins Leben gerufen hat, wird dich auch aus diesem Leben abrufen. Ist dir das bewusst? Und wenn uns die Dankbarkeit über Jesus und das, was wir in ihm haben, erfüllt, dann ist tiefe Freude die Folge davon. Das können wir nicht selbst in unserer Seele machen. Das tut allein der Heilige Geist. Dazu noch der unvermeidliche Hinweis. Ich sage nicht, dass wir uns deshalb mit unserer Gesundheit verantwortungslos verhalten können. Auch nicht, dass wir Anordnungen der Regierung nicht befolgen. Es geht nur darum, dass wir uns nicht von der Angst regieren lassen, sondern uns für die Freude in Jesus entscheiden. Vers 5. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Das Wort Sanftmut kommt 5-mal im Neuen Testament vor. Wörtlich bedeutet es milde und beschreibt einen Charakterzug. Freundlichkeit, Güte, Herzlichkeit, Nachsicht. Dieser Charakterzug ist, wie alle christlichen Tugenden, nicht deine Nettigkeit oder Freundlichkeit, sondern es ist das Wesen des Herrn Jesus, der durch den Heiligen Geist in dir lebt. Mit anderen Worten bedeutet diese Aufforderung: Lass das, was der Christus in euch ist, auch den anderen Menschen ein wenig zugutekommen. Da sind wir auch wieder beim Vergeben und Versöhnen und bei der Freude in Jesus. Ich kann mich freuen, weil mein Herr mir nahe ist. Er ist mir heute nahe in meinem Alltag. Er ist mir nahe, wenn ich diese Welt verlassen werde. Und er ist nahe in seiner Wiederkunft als Herr, König und Richter. All das ist ein Grund zur Freude und ein Grund zur Milde. Weil Jesus nahe ist, muss ich alles nicht mehr so schrecklich verbissen sehen, sondern kann großzügig, nachsichtig, duldsam und freundlich sein. Wollen wir das so in der Nähe Jesu leben? Gerade jetzt auch in dieser Krisenzeit. Nun kommen wir zum zentralen Punkt, dem Entsorgen unserer Sorgen. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Es ist ein Befehl unseres Herrn, keine Empfehlung. Er befiehlt, bitte macht euch keine Sorgen. Sich sorgen heißt, ich mache mir um etwas beunruhigende Gedanken. Ich gräme mich wegen ungelöster Probleme. Ich mache mir Kummer um verschiedene Lasten. Ich jammere und klage über Widrigkeiten. Ich habe schlaflose Nächte wegen allem, was auf mich einstürmt. Gott will das nicht. Er hat anderes und Besseres für uns vorgesehen. Also, wir brauchen eine Möglichkeit zur Entsorgung unseres Sorgenmülls, eine Art Müllkippe. Das gibt es, es ist das Gebet. Es ist das Gebet, in dem wir die Lasten zu Jesus bringen und vor ihm abladen. Die Sorgen entsorgen heißt nicht, ich muss Jesus ausführlich erzählen, wie groß und schlimm mein Problem ist. Ihm alle deprimierenden Einzelheiten der Angelegenheit ausbreiten und ihn dann mit zahlreichen Ratschlägen zu überschütten, wie er das alles denn zu lösen hätte. Nein, das ist nicht beten. Das ist nur die Fortsetzung des Lamentierens. Wie geht es denn richtig? Der Vers sagt es uns, wir sollen es erstens mit Flehen tun. Flehen ist ein intensives und demütiges Bitten. Ich komme demütig mit dem, was mich belastet, zum König und Herrn der Welt, der das ganze All in seiner Hand hält. der mein Leben und meine Nöte auf das Beste kennt, und bitte ihn demütig, dass er all das löst, was ich nicht lösen kann. Und zweitens sollen wir es mit Danksagung tun. Ich danke dem Herrn schon im Voraus, dass er meine Sache lösen wird. Danke, Herr, du bist all dem gewachsen, was ich nicht schaffe, und du bist damit schon längst fertig geworden. Ich danke dir dafür von Herzen. Du wirst es tun. Amen. Das ist Gebet, das Gott verherrlicht. Und es ist Glaube, der Gott ehrt, wenn ich ihm im Voraus dafür danke, dass er mich erhört. Wenn wir so beten, dann klären sich viele Dinge wie von selbst. Vielleicht müssen wir das mehrfach und anhaltend so tun. Und dann geschieht das, was im nächsten Vers steht, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Die Folge dieses Abladens von Sorgen bei Jesus ist der Friede Gottes. Ich habe auf einmal Ruhe und Frieden. Die Qual der Sorgen hört auf. Das ist der Friede Gottes, der sich auf meine Seele senkt. Ein übernatürlicher Friede, den ich mir nicht erklären kann. Ja, der mein Verstehen übersteigt. Andere werden es vielleicht bemerken und fragen, wie kann der nur in seiner Situation so ruhig und gelassen sein? Hat er nicht kapiert, was da eigentlich los ist? Oder ist er nur so apathisch und gleichgültig? Und dann geschieht noch etwas. Unsere Herzen und Gedanken werden in Jesus bewahrt. Was heißt das? Meine Gedanken sind frei von der Sorge. Ich habe wieder Raum, an anderes zu denken. Die Last ist weg. Ich habe buchstäblich den Kopf wieder frei. Die Sorgen sind bei Jesus entsorgt. Das ist nicht nur eine Verdrängung des Unerträglichen, wie man es beispielsweise mit Hilfe von Unterhaltung oder Süchten auch zeitweise erreicht. Nein, etwas anderes tritt an die Stelle der Sorgen. Mein Denken wird in Christus bewahrt. Denn Sorgen soll ein erneuertes Denken folgen. Ein Denken, das sich nicht um irdische Probleme dreht, sondern hauptsächlich um Jesus. Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Jesus will buchstäblich, dass wir den Kopf frei haben von irdischen Sorgen und Problemen. Frei bedeutet aber nicht ein Vakuum. Das gibt's nicht. Denn etwas nicht zu denken, also gerade nicht an Probleme zu denken, das funktioniert nicht. Versuch mal in diesem Augenblick nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Klappt das? Das von Sorgen frei gewordene Denken muss nun mit neuen Inhalten gefüllt werden. Die falschen Gedanken müssen durch gute Gedanken ersetzt werden. Denn das Abladen der Sorgen nützt ja nichts, wenn wir sie danach weiter meditieren. Wir sollen daher unsere geistigen Kapazitäten für Jesus nutzen. Dazu ruft uns Paulus hier auf. Womit füllen wir unser Denken? Mit nichtiger, sündiger, gottloser Unterhaltung. Mit lauter Negativnachrichten aus Medien und Internet. Mit Groll und Entrüstung über das Verhalten anderer Christen. Was für Inhalte sollen unser Denken bestimmen? Es sollen reine, liebenswerte, angenehme und erstrebenswerte Dinge sein. Mit einem Wort, göttliche Inhalte. Und wo finde ich die? Es gibt nur einen Ort, wo wir das alles in Vollkommenheit finden. Es ist nicht in dieser Welt zu finden oder in unserer Gedanken- und Vorstellungswelt, sondern nur in Gott. Es ist Gottes ewiges Wort. Füllen wir unser Inneres mit dem Allerbesten, dem Wort Gottes. Darauf seid bedacht. Ja, da muss ich mich darum bemühen. Gott macht das nicht automatisch per Nürnberger Trichter. Wir brauchen etwas Disziplin in unserem Denken, damit wir es mit Gutem und Wahrem füllen. Der letzte Vers bestätigt dies nochmal. Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen habt und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Betrachten wir diese Worte mal in umgekehrter Reihenfolge, so finden wir hier eine Umschreibung des Neuen Testamentes, das es zur Zeit von Paulus in dieser Form noch nicht gegeben hat. Erstens, von mir gehört. Das ist die vom Apostel Paulus verkündigte Offenbarung Jesu. Zweitens, empfangen. Das heißt, dieses Wort annehmen, glauben und behalten. Drittens, gelernt. Das heißt, das Wort studieren, es tiefer verstehen, ein eigenes Verständnis davon entwickeln. Und viertens, an mir gesehen. Mein Vorbild, also das Wort anwenden und in die Praxis umsetzen. Das Wort Gottes will nie Wissen und Theorie bleiben, es will getan werden. So kommt es vom Denken zum Tun, indem wir das Wort Gottes einen Teil von uns werden lassen. Fassen wir zusammen, wie wir unsere Sorgen bei Jesus entsorgen und zur Freude und Frieden in Gott kommen. Erstens, wir leben in versöhnten Beziehungen. Zweitens, wir führen einen Lebensstil der Dankbarkeit, der zur Freude in Jesus führt. Drittens, wir laden den Sorgenmüll mit Danksagung vor Jesus im Gebet ab. Viertens, wir füllen unser Denken mit Inhalten, die Gott wohlgefällig sind. Dann führen wir ein wahrhaft sorgloses Leben im Frieden Gottes. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns erlöst hast. Du hast uns befreit von unserer Sünde und Schuld. Du hast uns erlöst von unserem fleischlichen, sündigen Wesen. Und du hast uns erlöst von der Last unserer Sorgen, die uns immer wieder überfallen. Ich danke dir dafür, dass du mit allem fertig geworden bist, was uns Not bereitet. Hilf uns, das alles zu glauben. Hilf uns, auch so zu leben, dass wir nicht unsere Sorgen meditieren, sondern uns füllen lassen von dir und deiner Herrlichkeit. Lass das jeden hier erleben, Herr, und führe du uns in die Freude und in den Frieden in dir. Hab Dank dafür. Amen.